Tamara hat gerade schon berichtet aus der nahen Vergangenheit, 40 Jahre her. Wenn der Glaube etwas kostet, wenn der Glaube in die Feuerprobe kommt. Mit vielen anderen Christen denken wir heute an unsere Geschwister im Glauben. Es sind über 100 Länder, wo dieser 10. November zum Weltgebetstag für verfolgte Christen erklärt wurde. Also wir sind heute über den ganzen Globus verteilt, dass wir beten für unsere Geschwister im Glauben, uns auch diese Not vor Augen führen, die Situation, die auf unserer Erde ungefähr 200 Millionen Christen trifft, dass sie in Verfolgungssituationen sind. Wir werfen also einen Blick auf Menschen, die genauso wie wir Gottesdienst feiern, genauso wie wir die Bibel lesen, genauso wie wir beten, genauso wie wir überlegen, wie wir mit unserem Leben Jesus Christus Freude machen können. Dabei aber nicht genauso wie wir, also im Gegensatz zu uns, mit dem Tod, mit Mord bedroht werden, weil sie sich entschieden haben, die Wahrheit, die sie entdeckt haben, nicht für sich zu behalten. Erleben mussten, dass ihre Kinder, Eltern, Geschwister Stress bekommen, bestimmte Ausbildungen und Studien nicht beenden oder gar nicht erst aufnehmen können, weil sie in eine christliche Gemeinde gehen. Schwere, heftige Nachteile in Kauf nehmen, weil sie sich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen, koste es, was es wolle. Die Predigt dieser Gottesdienst soll uns aufrütteln, wach machen und unseren Blick und Horizont ein bisschen weiten und gleichzeitig Mut machen und uns helfen, dass wir die Basis unseres Glaubens, das Fundament unseres Glaubens neu entdecken. Wir schauen uns auch zwei Videos an. Ich sagte schon, in über 100 Ländern wird heute zu diesem Thema gesprochen und gebetet. Eine Organisation, die sich das besonders auf die Fahnen geschrieben hat, ist Open Doors. Wir haben gemeinsam auch hier in Deutschland mit der Evangelischen Allianz in Deutschland eine ganze Menge Material noch zur Verfügung gestellt. Und wir schauen jetzt in einem ersten Video einen Bericht von dieser Organisation Open Doors zu China an. Zwei Länder sind besonders ausgewählt worden, eben zum einen das Land China und zum anderen auch Nigeria. Aber hier bekommen wir mal ein bisschen Einblick in eine ganz aktuelle Situation. Also ich sag mal, heute passiert dort etwas, nicht in Vergangenheit, sondern heute in diesen Tagen, nur ein bisschen an einem anderen Ort. Das erste Video.
China. Mit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes Ende der 1990er Jahre bestand bei vielen Experten die Hoffnung, dass sich die Menschenrechtslage und damit auch die Situation der zahlreichen Kirchen im Land verbessern würde. Doch während China in den letzten 20 Jahren durch ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum beeindruckte, in dem auch die Gemeinden eine gewisse Freiheit genossen, macht die Regierung mit der Einführung der neuen Religionsgesetzgebung aus dem Jahr 2018 deutlich, dass sie jede Form von Religionsausübung außerhalb ihrer Kontrolle als Gefahr ansieht. Gemeinden, die nicht der protestantischen, patriotischen Drei-Selbst-Bewegung der Regierung oder der katholisch-patriotischen Vereinigung angehören und ihre Theologie nicht an den Vorstellungen des Staates ausrichten wollen, haben es schwer, offiziell anerkannt zu werden. Die meisten von ihnen existieren als unregistrierte Hauskirchen, wobei eine solche Gemeinde durchaus hunderte Mitglieder haben kann. Gemeinden ist es verboten, Reisen zu Schulungen oder Konferenzen im Ausland zu organisieren, da die Regierung verlangt, dass die Kirchen unabhängig von ausländischem Einfluss agieren. Zudem dürfen Gottesdienste nur in für religiöse Zwecke registrierten Räumlichkeiten stattfinden. Ein Treffen für Gottesdienste, zum Beispiel in einem Café oder in Büroräumen, ist verboten. Hat eine Hauskirche kein Kirchengebäude, muss sie sich und den Ort, wo sie sich trifft, registrieren, um dem Gesetz zu genügen. Je größer die Gemeinde, umso wahrscheinlicher, dass sie in das Visier der Behörden gerät. Dies hat Pastor Tian Mu persönlich erlebt.
Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten waren, hörten wir immer wieder, dass irgendwo eine Kirche geschlossen wurde. Das passierte so häufig, dass wir uns genötigt fühlten, unseren Sonntagsgottesdienst in kleine Gruppen von 7 oder 8 Personen aufzuteilen und sie nicht größer als 20 Personen werden zu lassen. Zuerst waren die meisten in unserer Gemeinde nicht sonderlich besorgt, denn sie verstanden anscheinend nicht, was vor sich ging. Nachdem sie aber selbst Verfolgung erlebt hatten, wurden sie vorsichtiger, besonders wenn sie sonntags zum Gottesdienst gingen. Einige bekamen so viel Angst, dass sie sich entschieden, nicht zum Sonntagsgottesdienst zu kommen. Sie kamen dann zu den Treffen unter der Woche. Seitdem wir den Sonntagsgottesdienst in Kleingruppen aufgeteilt haben, treffen wir uns nur ab und zu als ganze Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Wann immer wir das tun, ist es für uns alle eine kostbare Zeit, in der wir Gott zusammen an einem Ort anbeten können. Wir haben neue Kleingruppenleiter und Verantwortliche ernannt. Jeden Sonntag versammelt der jeweilige Leiter und Verantwortliche seine kleine Gruppe, um mit ihnen Gottes Wort zu studieren. Die meisten von ihnen haben keine Erfahrung, Gottes Wort zu lehren. Jetzt müssen sie sich der Herausforderung stellen, was in gewisser Weise dazu geführt hat, dass die Leiter geistlich reifer geworden sind.
Bevor wir dem wirklichen Druck ausgesetzt waren, dachten wir, dass die Gemeinde aufhören würde zu wachsen. Aber in der Tat hat die Kirche nicht nur überlebt, sie wächst stetig.
Ein viel größeres Problem für die Gemeinden stellt das Verbot dar, Kinder und Jugendliche, selbst aus christlichem Elternhaus, mit dem Glauben in Kontakt zu bringen.
Alle Kirchen von nennenswerter Größe haben von den Behörden eine Mitteilung erhalten, die explizit untersagt, dass Jugendliche und Kinder eine Kirche betreten. Deshalb müssen alle diese Kirchen sonntags verhindern, dass Jugendliche und Kinder ihr Kirchengebäude betreten oder am Gemeindeleben teilnehmen.
Die Studenten und die Gymnasiasten müssen sich registrieren, wenn sie einer Religion folgen. Es gibt einen Fall, dass in einem College ein Bruder der einzige Christ in seiner Klasse ist. Er fühlte sich natürlich einsam und kämpfte mit der Entscheidung, ob er sich als Christ registrieren lassen soll. Er ging zu einem Betreuer und suchte das Gespräch. Dieser gab ihm zu verstehen, dass er seinen Glauben aufgeben müsse, um seine Zukunft nicht zu gefährden. Einige der Jugendlichen, die unsere Sonntagsschule besuchten, haben ihren Glauben aufgegeben und sind der kommunistischen Partei beigetreten. Aber viele von ihnen halten an ihrem Glauben fest. Sie gehen heimlich zu Treffen außerhalb der Schule oder in den Häusern von Christen. Sie gehen immer wieder zu diesen Versammlungen. Aber es gibt einige Fälle, in denen es größere Konflikte zwischen christlichen Schülern und der Schulbehörde gegeben hat. In solchen Situationen geht die Schule rigoros vor. Die Schüler stehen in dieser Hinsicht unter großem Druck.
Was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, erinnert uns daran, dass wir den Weg des Kreuzes gehen und das Evangelium weiterzugeben haben, ohne das Thema Verfolgung auszuklammern. Bitte betet dafür, dass wir Jesus unerschütterlich folgen, wie es viele unserer Vorfahren getan haben.
Unsere Generation hat viele Widerstände erlebt, sodass wir keine Angst haben. Die nächste Generation hat jedoch keine Verfolgung erfahren, sodass ihr Fundament nicht so stark ist. Ich fürchte, sie werden die gleiche Taktik wie damals anwenden, um sie einzuschüchtern. Wenn aber unsere Kirche eins wird, denke ich, dass sie keine Chance haben. Wir beten auch für die Regierungsstellen, dass sich die Menschen dort zu Gott hinwenden, um ihn kennenzulernen. Nur durch das Gebet für sie werden sie Gott kennenlernen. Sie fürchten, dass wir mit euch verbunden sind. Gemäß ihren Prinzipien diktieren sie, dass wir unsere kirchlichen Angelegenheiten selbst regeln müssen und nicht mit Außenstehenden in Kontakt treten dürfen. Aber das Gebet kann niemand aufhalten.
Irgendwie fremd diese Perspektive, diese Vorstellung, so einem Druck ausgesetzt zu sein, in die Gemeinde zu gehen, sich zu einer Gemeinde zu bekennen, von Jesus zu erzählen, den Weg des Kreuzes zu gehen, wie der eine Pastor gerade sagte, ohne die Verfolgung auszuklammern, das ist der Weg. Und China hat ja bereits schon mal eine massive, heftige Verfolgung erlebt, was aber unter dem Strich zu einem großen Wachstum der Gemeinde geführt hat. Verfolgung, Misshandlung, Benachteiligung, Bedrängnis, Schwierigkeiten, kein schönes Thema, was man sich so aussucht und man sagt, oh ja, da möchte ich mich jetzt gerne mal beschäftigen, damit es mir irgendwie besser geht oder ich ermutigt werde. Gerne rede ich nicht davon und gerne hören das wohl auch nur wenige. Ich sagte schon, in der Gegenwart sind es ca. 200 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden. Eine Schätzung des britischen Außenministeriums. an Jesus Christus zu glauben, bringt ihnen Nachteile. Wenn wir Gottes Wort aufschlagen, lesen wir, wie selbstverständlich von diesen ganzen Themen, von Verfolgung, von Bedrängnis, von Ärger. Ein Text, den ich auch schon angegeben hatte auf dem Infozettel vom Apostel Petrus, der mit Leiden, mit Gefängnis, mit Ablehnung und Bedrohung bekannt war, schreibt darüber in seinem ersten Brief und wir lesen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, zunächst Vers 12. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Eine eindeutige Botschaft, die Petrus hier an die Christen hat, die unter einem Feuersturm, so nett ist Petrus, der plötzlich über sie hereingebrochen ist, leiden. Wundert euch nicht darüber. Denkt nicht, es sei ungewöhnlich. Also seid nicht überrascht. Es gehört dazu. Auf dem Weg in der Nachfolge von Jesus Christus gehören die Nöte und der Feuersturm dazu. Und wer konsequent und klar den Weg der Wahrheit, den Weg Gottes geht, der wird anecken und Schwierigkeiten begegnen. Durch diese Feuerprobe muss euer Glaube durch. Das ist der Normalfall. Es ist dem Glauben nicht fremd, sagt Petrus. Es ist nicht seltsam. Es ist keine Überraschung oder etwas, wo man denkt, ach du Schreck. Im Gegenteil, es ist außergewöhnlich, wenn jemand um seines Glaubens willen nicht leiden muss. Lesen wir weiter, Vers 13. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Also nochmal vom letzten Vers, wundert euch nicht, denkt nicht, dass es etwas Fremdes oder etwas ist, was dem Glauben nicht dazugehört, etwas Ungewöhnliches ist. Und jetzt noch eins obendrauf, freut euch. Weshalb sollen sich die Christen freuen über etwas Unangenehmes? Weil Jesus denselben Weg gegangen ist, weil du und ich Jesus auch in seinem Leiden nachfolgen können, weil es sogar möglich ist, Gott im Leiden anzubeten und zu verherrlichen. Wir haben ein paar Menschen in der Bibel, die uns das vorgemacht haben, zum Beispiel Hiob. Und Leiden um Jesu Willen ist eine besondere Art der Gemeinschaft mit Jesus, weil wir im Leiden dann auch mit ihm verbunden sind. Aber vermutlich ist es doch für die allermeisten von uns fremd, diese Vorstellung. Außer dass wohl viele im Rückblick sagen würden, die wertvollsten Tage meines Lebens waren nicht die Sonnenscheintage, wo alles leicht ging und easy war, sondern es waren irgendwie Tage, an denen in irgendeiner Art und Weise Schmerz mit im Spiel war. Charles Spurgeon sagte es mal so schön, wer in den tiefen Wasser schwerer Zeiten taucht, bringt seltene und kostbare Perlen mit an die Oberfläche. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann habe ich zu erwarten, dass ich das Gleiche erlebe wie er. Und das bedeutet jetzt eben auch Leiden, Verfolgung, Benachteiligung, Feuersturm und Nöte, aber dann auch, und diese Perspektive bringt dann Petrus ins Spiel, Herrlichkeit, Freude und Jubel. Und dann zitiert Petrus Jesus selbst, wir lesen zunächst den Vers 14. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Also wenn ihr solche Dinge erlebt, weil ihr zu Jesus gehört, Hass, Beschimpfungen, Intrigen, Verleumdungen, Angriffe, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und nun lesen wir nochmal Jesus Original aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5. Vers 11 und 12. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und noch ein dazu passender Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Jetzt bin ich irgendwie in der Zeile verrutscht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Steht auf Folie was anderes? Okay. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Okay, ich habe den letzten Teil vom Vers 20 offensichtlich nicht mit abgedruckt. Also nochmal, es soll uns nicht fremd sein, es soll uns nicht überraschen. Mir ist das fremd. Noch jemand hier, dem das fremd ist? Verfolgung, Nöte um des Glaubens willen? Und ich würde sagen, es ist auch normal und gesund, dass sich niemand nach Leiden sehnt. Man sagt, oh, wann kriege ich endlich richtig Druck? Wann werde ich endlich mit dem Tode bedroht? Aber was sagt uns nun Gottes Wort? Wenn es uns fremd ist, dann ist es nicht normal. Bei unseren Geschwistern, wie gerade aus China gesehen, die zu Jesus gehören und gehasst werden, herrscht Normalzustand. Es gehört dazu. Und wir schauen noch einmal ein kurzes Video an, in dem uns ein Einblick gegeben wird in die 5 Länder, die nach den Erhebungen, nach den Forschungen von Open Doors die schwerste Christenverfolgung erleben, wo Christen am heftigsten leiden müssen. Das wird kurz vorgestellt. Sie erstellen jedes Jahr eine Karte, wo bis zu 50 Länder drauf sind. Und jetzt nur noch mal einen Blick in die 5 Länder, wo am meisten Verfolgung herrscht.
Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen die stärkste Verfolgung erfahren. Platz 5, Pakistan. Blasphemiegesetze stellen für die Christen eine tödliche Gefahr dar. Sie können jederzeit der Lästerung Allahs oder Mohammeds beschuldigt und zum Tode verurteilt werden. Zudem gelten Christen als minderwertiger Teil der Gesellschaft und werden stark diskriminiert. Platz 4, Libyen. Einheimische Christen muslimischer Herkunft stehen unter immensem Druck von Familie und sozialem Umfeld, zum Islam zurückzukehren. Christen aus dem Ausland, meist Migranten aus dem südlichen Afrika und Gastarbeiter, stehen in der ständigen Gefahr, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mordanschlägen zu werden. Wer seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert, verhaftet zu werden. Platz 3. Somalia. Somalia gilt seit mehr als 2 Jahrzehnten als gescheiterter Staat. Das Umfeld der Gesetzlosigkeit hat eine Situation geschaffen, in der radikal-islamische Kämpfer ohne wirkliche Einschränkung operieren. Die Gesellschaft ist ultrakonservativ und glaubt, dass ein Somali zu sein bedeutet, ein Muslim zu sein. Daher ist jede Vorstellung, den Islam zu verlassen, undenkbar. Die Gemeinde Jesu hat in diesem Land nahezu aufgehört zu existieren. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche somalische Christen durch Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Jeder, der nur den Verdacht erregt, den Islam verlassen zu haben, wird von ihnen ermordet. Platz 2.
Afghanistan. Das Leben in Afghanistan wird von der Stammeszugehörigkeit bestimmt. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft betrachtet. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1. Nordkorea. Bereits zum 18. Mal in Folge ist Nordkorea das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Das Regime des Führers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte erweiterte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex steht eine Vielzahl von persönlichen Geschichten verfolgter Christen. Diese sowie Informationen zu den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex und wie Sie selbst für verfolgte Christen aktiv werden können, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de.
Pakistan war mit dabei. Wir sind ja durch den Dienst von Suhail auch nochmal besonders verbunden und er hat uns ja auch schon mal berichtet, dass sein Anliegen eben ist, gerade den christlichen Familien durch Bildung eine Möglichkeit zu geben, gegen dieses zweite Klasse-Denken vorzugehen, dass sie auch wissen, welche Rechte ihnen eigentlich auch in diesem Land zustehen und auch Mut fassen. Ja, es gehört zur DNA, zur Erbinformation der Gemeinde Jesu, dieses Geheimnis der Verfolgung und das, wo Verfolgung da ist, dass dort auch die Gemeinde wächst. Eigentlich nicht nachvollziehbar. Logisch muss man doch denken, wo Verfolgung, wo Druck ist, da geht etwas kaputt. Aber tatsächlich ist es genau andersrum. Was heißt das nun für uns? Was sagt Gottes Wort uns heute? Erster Punkt, betet und steht zusammen. Und das wollen wir heute tun. Es kann uns nicht egal sein, dass unsere Geschwister im Glauben leiden. Wo ein Teil des Körpers leidet, da leidet der ganze Körper. Diese Geschwister sind im Normalzustand und erleben schwere Zeiten. Und wir können uns ja nichts darauf einbilden, zu sagen, ja, wir leben ja hier in Freiheit und wir können noch ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit genießen. Es gibt zunehmend viele gute Initiativen, die sich um die Anliegen dieser Christen kümmern. Open Doors ist eine davon. Eine andere nennt sich Internationale Rechtsmission oder mit dem englischen Namen International Justice Mission, die durch Ausbildung von Rechtsanwälten und durch Petitionen an die Regierungen dort sich um die Christen kümmern. Das ist gut, das zu unterstützen, ein wichtiges Anliegen. Und doch gibt es noch ein anderes und von der Bibel her würde ich sagen, ein wichtigeres Anliegen. Im ersten Video hat auch ein Pastor konkret darum gebeten. Der Glaube wird in solchen Zeiten auf die Probe gestellt. Und das gehört offensichtlich dazu, wie wir eben gelesen haben. Dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird, ist uns auch hierzulande nicht fremd. Wenn Arbeitslosigkeit droht und kommt, fragen wir uns Gott, wieso? Wenn uns Krankheit in unserer Familie oder bei Freunden oder bei uns selbst nahe kommen, fehlen uns manchmal die Worte zum Beten. Wenn Ehen und Familien zerbrechen, ist das eine heftige Bedrohung für den Glauben der Ehepartner, der Kinder. Der Glaube wird auf die Probe gestellt. Und dann ist es wichtig, dass Menschen da sind, die zur Seite stehen und Menschen da sind, die für uns beten. Und so geht es auch unseren Geschwistern nochmal auf einem ganz anderen Level, würde ich sagen, an Bedrohung, an Schmerz und an Leiden. Und das meine ich, ist das wichtigste Gebetsanliegen, weil es das Kostbarste ist, was wir als Gotteskinder haben. Dass das, was uns geschenkt wurde, bewahrt bleibt, der Glaube. dass sie treu bleiben können und erleben, wie Gott sie stärkt. Und gleich nehmen wir Zeit dafür. Denn wir haben ja auch gehört, leider in dem Video, dass es dann Menschen gibt, die unter dem Druck sagen, wie jetzt in China, nein, ich wähle nicht mehr Jugendgruppe, sondern kommunistische Partei. Also, Gebet für den Glauben unserer Geschwister, dass der Glaube standhaft bleibt, dass der Glaube diese Feuerprobe besteht, dass wir mit ihnen im Gebet kämpfen, dass ihr Herz fest an Jesus bleibt. Was sagt uns noch Gottes Wort? Punkt 2. Für was nutzen wir diese Ausnahmesituation, in der wir leben? Wir haben Freiheit, wir haben Mittel, dass wir den Glauben leben und unsere Berufung leben können. Und doch bin ich oft, und vielleicht du auch, oft von materiellen Dingen fasziniert, eingenommen. Von sichtbaren Dingen. Aber unser Zuhause ist nicht hier auf der Erde, ist nicht in dem, was wir sehen, sondern ist im Himmel. Also nicht in der Schlag, nicht in Bergneustadt, sondern unser Zuhause ist im Himmel. Der Apostel Paulus schreibt mal, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last. Sie gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und mit diesem Blick zu sagen, was wir hier sehen, was uns umgibt, unser jetziges Leben, sind Leiden und Nöte, sind Bedrängnis und Verfolgung tatsächlich nicht mehr so dramatisch. Oder verlieren ihre existenzbedrohende Einschüchterung und Angst. Natürlich schlimm und natürlich schmerzhaft. Aber, so sagte ich ja am Anfang, es ist nicht das Eigentliche, nicht der Grund, nicht das Fundament unseres Glaubens zu sagen, wir haben hier ein schönes und ruhiges Leben. Und so unangenehm Nöte und Schwierigkeiten sind, das ist meine Erfahrung und ich weiß auch die Erfahrung von vielen von uns, sie bringen mich näher an Jesus. Sie lenken meinen Blick auf das Eigentliche, auf das Unsichtbare, auf das Kostbarste, was ich habe, den Glauben, die Beziehung mit Jesus, die unfassbar große, herrliche Zukunft, die uns erwartet. Und das führt uns zum dritten Punkt. Ich brauche keine Angst haben, wenn ich mit schweren Zeiten konfrontiert werde. Wir hatten das in dem Eingangslied zum Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer den Text noch im Ohr hat. Sei still und vertraue. Ich fürchte mich nicht. Wenn der Feuersturm und die Nöte uns erreichen, unser Glaube durch die Feuerprobe muss, dass wir dann nicht einknicken, wenn es Opfer kostet, dass es uns nicht zurückwirft, sondern wir uns daran erinnern, es ist normal. Es gehört zu unserem Glauben dazu. Wir können uns vorbereiten mit dem, was wir heute tun, dass wir beten, dass wir Gottes Nähe und Kraft suchen, alleine und zusammen. Und dazu lade ich auch nochmal ein zu unseren 2 Gebetsstunden, die wir haben, freitagsmorgens und sonntagmorgens. Und dass wir von unseren Geschwistern hören, wie sie diese Feuerprobe bestanden haben. Wir können uns vorbereiten mit dem, was wir heute tun, Gottes Wort lesen und unsere Gedanken damit füllen, was Gott sieht, was Gott wichtig ist. Weil es ist normal, unsere Augen sind unser Hauptsinnesorgan oder wir sind besonders davon beeinflusst, dass wir uns immer wieder voll auf das Sichtbare fixieren und das Unsichtbare vergessen. Dafür brauchen wir Gottes Wort, dass unser Herz, unsere Gedanken neu geprägt werden. Dass wir das sehen, was am kostbarsten ist, der Glaube. Dass mein Name, dass dein Name im Himmel geschrieben steht und ich ein Gotteskind bin. Dass das Schönste noch kommt. Und darauf können wir uns vorbereiten mit unserem Leben, unseren Entscheidungen, unseren Beziehungen, unserer Zeit, unserem Geld. dass wir alles jetzt schon unter die Herrschaft Gottes stellen und vertrauen und glauben, dass Jesus Christus uns hält und uns segnet und uns freuen, egal wie die Umstände sind, weil es das Kostbarste ist, was wir haben, Jesus Christus, und dass er uns kennt. Amen.